ARD. Sprechen wir über Mord. Tutsches Tod. Verhängnisvolle Courage. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Sprechen wir über Mord und ein südhessisches Gude an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Ich bleibe bei Hallo Herr Schmidt.
Unser heutiger Fall spielt aber im südhessischen Offenbach, einer liebenswerten Stadt vor den Toren Frankfurts, die mit allerhand Vorurteilen zu kämpfen hat. Die Leute dort können nicht Auto fahren. Davon waren wir in meiner Jugend im nicht so fernen Darmstadt fest überzeugt und nur nicht so sicher, ob das Autokennzeichen OF gleichbedeutend mit ohne Führerschein oder ohne Verstand ist. Sie haben ja aber auch, lieber Thomas Fischer, eine jugendlich hessische Sozialisation genossen. Treten Sie den Offenbecherinnen und Offenbechern vorbehaltlos gegenüber?
Im Grundsatz ja. Das mit dem Autofahren, das muss ich gestehen, habe ich mir auch schon öfter gedacht früher. Aber das ist ja in allen großstädtischen Bereichen so, bei denen gelegentlich dann mal Fahrzeuge aus dem ländlichen Umfeld erscheinen.
Hüte dich vor Eis und Schnee und dem Zeichen SUV?
Ja, zum Beispiel. Oder auch der Hochsauerlandkreis oder ähnliche abgelegene Regionen fallen da gelegentlich auf, wenn sie dann in die deutschen Großstädte vorstoßen. Aber das wollen wir mal dahin stehen lassen. Ansonsten kenne ich mich nicht aus in Offenbach. Obwohl ich lange in Frankfurt gewohnt habe, kommt man als Frankfurter offenbar doch recht selten nach Offenbach.
Ja, das ist schon irgendwie so eine Grenze, oder? Seltsamerweise.
Ja, natürlich, das wird stark unterschieden.
Die Offenbecher fahren nach Frankfurt, aber umgekehrt ist es eher selten.
Und ja, man hat da ja auch nicht wirklich was zu tun. Also ich will jetzt keinem Offenbach zu nahe treten, aber es gibt nicht sehr viele Anlässe, nach Offenbach zu fahren, wenn man in Frankfurt City wohnt.
Wenn man es denn tut, dann kommt man zweifellos über den Kaiserlei-Kreisel. Den kennen passionierte Autofahrer möglicherweise auch aus den Verkehrsnachrichten. Das ist der Ort, an dem dann gleich einiges spielen wird. Und das ist eine Gegend, in der sehr, sehr viel aufeinander trifft. Mobilität, aber auch Armut. Aber auch, sagen wir mal, die Grenzen eben zwischen Offenbach und Frankfurt. Also da in diesem Milieu, in dieser Gegend spielt unser heutiger Fall. Ich fange die Folge mit dem Thema Vorurteile an, weil dieser ganze Fall in einer gewissen Weise davon geprägt ist, dass Menschen von etwas ausgegangen sind, was sie für ganz naheliegend gehalten haben, es dann aber doch ganz anders war oder jedenfalls anders war. Der Fall Tutsche Albayrak, ein emotional extrem aufgeladener Sachverhalt. Hören wir rein, worum es geht.
Tutsche setzt sich für zwei minderjährige Mädchen ein. Letztlich eskaliert die Situation auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants.
Es ging alles sehr schnell. Der Junge ist dann halt angerannt gekommen und hat ihr dann einen Schlag gegeben.
Sanel M. sprach zu Prozessbeginn von der schlimmsten Tat seines Lebens.
Er ist kein Killer, kein Totschläger oder Komaschläger. Das hat der vorsitzende Richter über den Angeklagten Sanel M. gesagt, um ihn dann doch für 3 Jahre ins Gefängnis zu schicken.
Viele, viele tausend Menschen haben in den letzten Tagen an Tutsche gedacht.
Tutsche, du bist unsere Heldin, unsere Freundin und wir lieben dich.
Freundin und Heldin, sagen bewegte Angehörige über die Frau, die ganz zweifellos in allerbestem Sinne gehandelt hat und dabei tragisch gestorben ist. Über den Täter heißt es, er sei kein Killer und habe doch 3 Jahre Haft bekommen. Ein Satz, bei dem ich schlucken muss, aber dazu kommen wir sicher gleich noch, denn ein Killer mit 3 Jahren Haft, da scheint ja auch irgendwas in den Maßstäben nicht so ganz zu stimmen. Und die beeindruckende Horst-Frank-Stimme gerade eben, das war niemand Geringeres als der damalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, der sich zu dem Fall geäußert hat. Auch das ein Hinweis für die Dimension der ganzen Sache. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Sanel M. rast vor Wut. Mit voller Wucht schlägt der 18-Jährige der Studentin Tutsche Albayrak ins Gesicht. Die 22-Jährige knallt auf den Asphalt eines Parkplatzes im hessischen Offenbach. Es ist der 15. November 2014, kurz nach 4 Uhr nachts. Die Ärzte können Tutsches Leben nicht retten. Sie stirbt am 28. November 2014, ihrem 23. Geburtstag. Im Internet wird ihr Bild abertausende Male geteilt. Sanel wird als Totschläger dargestellt, Tutsche als Heldin verehrt. Die Studentin, so heißt es, habe 2 Mädchen beschützt und dafür mit dem Leben bezahlt. Der Bundespräsident prüft, ihr das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Am 16. Juni 2015 verurteilt eine Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt Sanel M. wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 3 Jahren Jugendstrafe. Der vorsitzende Richter begründet das Urteil mehr als eine Stunde lang. Er rügt die, wie er sagt, extreme Vorverurteilung des Angeklagten in den Medien. Dann schildert er, was sich nach Überzeugung des Gerichts in jener Nacht tatsächlich zugetragen hat. Sanel hat mit Freunden in einem Club gefeiert. Dann geht es zu McDonald's. Auch Tujay war mit Freundinnen feiern. Sanels Freund blitzt im Schnellrestaurant bei ihnen ab, reagiert darauf mit Beleidigungen. Die Frauen wechseln den Tisch. Irgendwann entdecken Sanel und zwei Freunde im Bereich der Toiletten zwei Mädchen, 13 und 14 Jahre alt. Die jungen Männer versuchen zu flirten. Die Jungs sind den Mädchen bald lästig. Angst haben sie vor ihnen nicht, sagen sie später unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Gericht. Sie fordern die jungen Männer lautstark auf, die Damentoilette zu verlassen. Plötzlich eilt Tujay zu den Mädchen und macht den jungen Männern klar, dass sie verschwinden sollen. Sanel und seine Freunde pöbeln heftig zurück. Erst als zwei Männer hinzukommen, räumen sie das Feld. Nach einer Weile setzen sich Tujay und ihre Freundinnen nach draußen. Als die jungen Männer vorbeigehen, kommt es zu wechselseitigen Beleidigungen. Auf dem Parkplatz tritt ein Freund von Sanel in Richtung der Frauen. Als er die nächste Attacke startet, schubst Tujay ihn weg. Und Sanel rastet aus. Ein erster Schlag geht fehl. Tujay geht schimpfend auf ihn zu. Sanels nächster Schlag trifft sie im Gesicht. Die Studentin schlägt mit dem Kopf auf den Boden. Sanel M. habe ihren Tod sicher nicht gewollt, sagt der Richter. Doch wer so heftig zuschlage, wisse, dass sein Opfer stürzen und mit dem Kopf aufschlagen kann. Sanel ist in Offenbach geboren. Seine Eltern kommen aus Serbien. Er fliegt von der Schule, klaut, ist gewalttätig, wird mehrfach verurteilt. Das Gericht sieht bei ihm sogenannte schädliche Neigungen und Wiederholungsgefahr. Strafmildernd werten die Richter die massive Vorverurteilung in den Medien. Im April 2017 wird Sanel M. nach Serbien abgeschoben.
Eine massive Vorverurteilung des Täters in den Medien, so hat es Isabel de May gerade bezeichnet. Andere Menschen würden, glaube ich, sagen, und für viele ist dieser Fall immer noch ein Beispiel dafür, wie couragiert Tujay doch gewesen ist und wie entsetzlich es ist, dass eine Frau, die für junge Mädchen einstehen wollte, dieses Schicksal erlitten hat. Ich glaube, Thomas Fischer, wir müssen, bevor wir anfangen mit der juristischen Fallbesprechung, nochmal sowas machen wie eine Gesamtwürdigung der Motive von Tujay, denn ich sehe uns schon quasi am Pranger stehen dafür, dass wir jetzt vermeintlich verharmlosen, was da passiert ist und nicht anerkennen, wie gut sie es gemeint hat. Ich glaube aber, da sind wir uns schnell einig, sie hat das total gut gemeint, das ist nur alles ein großes Missverständnis gewesen, oder?
Dem würde ich so nicht zustimmen, weder im ersten Teil noch im zweiten Teil. Ich habe mich damals, 2015 war das ja, nicht sehr intensiv damit beschäftigt, außer mit dem medialen Echo, den das Ganze gefunden hat. Ich habe jetzt das Urteil gelesen, auch in der Vorbereitung, und sehr viele Presseberichte, die es darüber gibt. Das sind ja auch nur ein Teil, der mir jetzt zur Verfügung stand. Große Boulevardzeitungen mit vier Buchstaben sind da gar nicht vertreten. Die hätten wahrscheinlich nochmal so einen dicken Ordner gebracht.
Wir liefern Ihnen Substanz. Wenn Sie gerne auch Schlagworte haben, können wir gerne auch demnächst den Bildordner dazulegen.
Naja, ich lese ja immer aufmerksam die Pressemappen, die Sie mir geben, und bin da meistens mit den 100 Seiten, die ich da kriege, pro Fall, dann schon ausgelastet. Nein, also zurück zur Sache. Wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf, zum Sachverhalt. Es war ja ein bisschen komplizierter noch insgesamt, und die Sache war natürlich auch schon vor der Szene in der Damentoilette so leicht
aufgeladen.
Ne? Einer von den Jungs, also nicht dieser Sanel, einer von denen setzte sich an den Tisch mit den jungen Frauen und machte da halt dumme Sprüche, so diese üblichen Anmachsprüche oder so ein Zeug oder so pseudowitzige Sachen, worauf die ihm dann erklärten, er war jünger als die Frauen, ne? Und die haben ihm dann gesagt, hau ab hier. Und es fiel der schöne Satz, du hast ja noch nicht mal drei Haare am Sack. Also sag mal, das war keine Konversation auf hohem kulturellen Niveau, die da stattfand.
So kann man das sehen. Ich habe es im Urteil aber auch so gelesen, das war in einer Art und Weise schlagfertig und deutlich, dass die Jungs einfach baff waren und wirklich eins mitgenommen haben.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich beschwere mich ja nicht darüber. Ja. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass sie gesagt haben, junger Mann, wir würden Sie freundlich bitten, unseren Tisch zu verlassen. Wir möchten hier noch weiter über Sozialpädagogik diskutieren.
Ich sage es Ihnen mit Shakespeare oder so, ja.
Also so war es nicht, sondern das war schon, wie es halt so ist, in Schnellrestaurants in Offenbach an irgendeinem Abend. Und das ist natürlich auch in tausend anderen Städten so. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was Spezifisches.
Jetzt provozieren Sie mich. Spezifisch war für mich in dieser Szene noch die Feststellung im Urteil, dass, ich denke, die Sprecherin dieses Satzes ihre Schuhe mit 15 cm Absatz falschrum anhatte. Da musste ich auch erst eine Sekunde drüber nachdenken.
Das habe ich ehrlich gesagt überlesen. Das weiß ich nicht genau. Gut, unten im Toilettenbereich saßen dann diese beiden Mädels, die ja mit der Sache überhaupt nichts zu tun hatten. Die hatten sich dann nur versteckt, in Anführungszeichen, weil die gegenseitig behauptet hatten, sie würden bei ihrer jeweiligen Freundin übernachten gegenüber ihren Eltern und sich da einen schönen Abend machen wollten und hockten da jetzt
auf einer Party waren, die dann aber überraschend früh zu Ende war.
So ist es. Deshalb mussten die da irgendwie übernachten und wollten das da unten in der Toilette tun, damit sie nicht erkannt und irgendwie von der Polizei nach Hause gebracht werden. Die wurden da so leicht belästigt von diesen Jungs, die da unten die entdeckten. Dann wurden da halt da unten wieder rumgefrotzelt. Und dann sagten die, haut ab hier und wie es halt so ist. Ja. Dann stürzt jetzt die Tutsche da herunter und wirft sich dazwischen. Wobei jetzt man sagen muss, das war keine bedrohliche Situation. Die Mädels haben nicht gesagt, die haben uns irgendwas tun wollen oder die haben uns irgendwie bedroht oder wir hatten große Angst. Die haben die auch nicht körperlich angegriffen, sondern die standen halt nur in der Tür rum und machten dumme Sprüche. Und dann ist sie halt runtergekommen und hat mit den Worten, verpisst euch, sozusagen, das war die Heldentat. Ne? Kann man sehen, wie man will. Ja, sie hat halt gedacht, die haben da unten nichts zu suchen, die sollen die Mädels in Ruhe lassen. Gut. Aber da hätte man möglicherweise auch anders rangehen können. Ja? Muss nicht zwingend in so einer schon stark aufgeladenen und aggressiven Form dann geschehen. Aber immerhin so war es. Bisher ist noch nichts passiert.
Ist mir auch sehr viel lieber, wenn man sich um 13-, 14-jährige Mädels kümmert und guckt, was ist mit denen los, als wenn man teilnahmslos weitergehen würde.
Selbstverständlich, ich widerspreche Ihnen nicht. Allerdings würde ich zum Beispiel, wenn ich sehe, dass 4 oder 5 Halbwüchsige mit 2 Kindern da irgendwie rumalbern und die da auf eine gewisse Weise bedrängen oder jedenfalls stören, da würde ich halt mir schon überlegen, ob ich da jetzt hingehe und sage, verpisst euch. Ne? Abends um 8:30, wenn alle schon ein bisschen was getrunken haben und die hatten ja doch schon einiges getrunken und dann ist es halt keine Form der Deeskalation.
Absolut. Und 8:30 war nachts um 4.
Ach so, ja gut, nachts um 4. Und jedenfalls, dann kam es da unten zu einem Streit. Da kamen 2 etwas ältere Männer, das waren so Mitzwanziger oder so. Und die haben da für Ordnung gesorgt. Das ging aber auch nicht ohne körperliche Auseinandersetzung mit den Jungs, mit der Sunnel-Gruppe ab, sondern da wurde auch gerungen da unten. Gut, und da war das beendet. Und die Tat hat sich dann ja später ereignet auf dem Parkplatz. Diese beiden Mädchen waren da ja gar nicht dabei. Da musste niemand mehr irgendwie gerettet werden, sondern da ging es nur noch darum, dass sich diese beiden Gruppen, die jungen Frauen und die jungen Männer, gestritten haben. Und zwar gegenseitige Beschimpfungen und so weiter. Und dann kam es halt zu ersten Handgreiflichkeiten. Dann lief Tutsche auf ihn zu und rief irgendwas mit Hurensohn. Dann schlug er zu. Er hat gesagt, eine Ohrfeige. In der Presse war immer von einem wuchtigen Faustschlag ins Gesicht. Offenbar hat er sie irgendwo im Gesicht oder im Kopf getroffen. Der Schlag war auch nicht eine leichte Ohrfeige, sondern schon ein mit erheblicher Kraft ausgeführter Schlag ins Gesicht. Und sie ist nicht unmittelbar durch die Schlagwirkung dann umgefallen und erst recht nicht dadurch umgekommen, sondern sie hat kurzfristig das Bewusstsein verloren. Ja. Jedenfalls hat sie einen Schwindel gehabt und war vielleicht eine halbe Sekunde bewusstlos oder eingetrübt im Bewusstsein, ist dadurch gestürzt und ist dann ungebremst mit dem Kopf, insbesondere mit der Schläfe, auf den Asphaltboden gestürzt. Das hat zu einer schweren Hirnverletzung geführt, an der sie dann gestorben
ist. Schädel ist gebrochen und es hat erhebliche Verletzungen, wie Sie sagen, des Gehirns gegeben, Schwellungen, alles, was sich dann da anschließt. Sie ist einige Tage später darauf im Krankenhaus gestorben. Um es deutlich zu sagen, die Maschinen sind abgeschaltet worden, weil es einfach klar war, dass sie klinisch tot ist.
Ja, so ist es. Und mit dieser Schilderung wollte ich nur noch sagen, das ist jetzt nicht insgesamt eine unmittelbare Rettungsaktion. Ja? Sie musste sterben, weil sie Mädchen retten wollte. Tutsche musste sterben, weil sie Hilfe leisten wollte. Das ist ein bisschen euphemistisch, finde ich. Ja? Also diese Eskalation der Streiterei hätte auch, wenn man sich's mal genau überlegt, unter diesen Umständen, in dieser Örtlichkeit, in diesem Milieu mit den Beteiligten, mit der zugrunde liegenden Gereiztheit und so weiter, die hätte auch andere Gründe haben können. Ja? Also jede Nacht, die in diesem Land vergeht, werden in Hunderten von Kneipen irgendwelche, muss man sagen, schwachsinnigen Streitereien ausgetragen und sehr viele davon auch mit Gewalt. und mit wüsten Beschimpfungen und Drohungen und was auch immer und Schlägen ins Gesicht oder sonst wohin, die irgendwelche vollkommen unsinnigen Gründe haben. Ja. Jetzt muss man sagen, der Grund hier war natürlich nicht unsinnig, sondern ehrenwert. Aber es war nicht so, dass sie sah, die Mädchen werden bedroht, sie springt denen zur Hilfe und will die retten und daraufhin wird sie deshalb jetzt erschlagen. So war es nicht, ne? Sondern sie wurde geschlagen, weil sie halt sich in einem aus ihrer Sicht begründeten Streit mit denen befand.
Mhm. Vielleicht ein paar Sätze zur Arbeit der Jugendkammer. Das Urteil hat 84 Seiten. Davon beschäftigen sich 11 Seiten mit dem unmittelbaren Tatgeschehen, also den Minuten, wo die beiden 13- und 14-Jährigen schon gar keine Rolle mehr spielen und die Situation draußen vor der McDonald's-Filiale auf dem Parkplatz. Allein schon diese 11 Seiten für das unmittelbare Tatgeschehen, finde ich, stimmen Sie mir zu, für so ein Urteil ist schon nicht wenig.
Mhm, ja.
Wenn wir es uns insgesamt anschauen, dann ist in diesen 84 Seiten Urteil, in der Schilderung zu Beginn, die letzte Erwähnung der beiden Kinder auf Seite 11 und der Beginn der tödlichen Verletzung auf Seite 27. Also es sind 16 Seiten Sachverhaltsschilderung in diesem Urteil zwischen dem letzten Auftreten der 13- und 14-Jährigen und dem eigentlich beginnenden Tötungsgeschehen, will ich jetzt nicht sagen. Ist es ja schon irgendwie, aber es ist nicht das richtige Wort. Also dem Schlag.
Ja,
so. Und das, finde ich, zeigt zwei Dinge. Erstens, dass die Kammer, stimmen Sie mir zu, einen wirklich soliden, tollen Job gemacht hat, das alles ganz haarklein hintereinander aufzudröseln, was eigentlich genau passiert ist. Schlag für Schlag, Bewegung für Bewegung, Satz für Satz, Kamera für Kamera in der McDonald-Filiale. Und auf der anderen Seite eben deutlich wird, wie unfassbar komplex und sich immer weiter, wie Sie es eben gesagt haben, steigernd diese Auseinandersetzung gewesen ist.
Ja, wenn die sich vorher über was anderes gestritten hätten, wenn die gesagt hätte, haut ab, ihr blöden Poser oder sowas, ja, oder
scheiß Karre,
dein Auto ist ja das Hässlichste, was ich je gesehen habe oder irgend so ein Zeug, ja, dann hätten die sich genauso gestritten. Also ich will damit nur sagen, dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen Rettungstat oder Hilfeleistung, war ja keine Rettung im eigentlichen Sinne, und Tatgeschehen, die stammt eher aus der medialen Verarbeitung als aus der Wirklichkeit. Das muss man schon so sagen. Das erinnert ja nichts daran, dass das ein schreckliches Ergebnis war und dass die Tat natürlich auch eine rechtswidrige Tat war, die zu Recht bestraft worden ist. Aber man muss halt auch sagen, es ist halt verurteilt worden wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Und das will ich vielleicht noch zur Darstellung des Sachverhalts sagen. Da ist nämlich formuliert, das Landgericht hat festgestellt, dass sie wussten, dass sie hinfallen könnte. Das ist ja gar nicht erforderlich. Ich glaube auch nicht, dass das so festgestellt wurde. Die Körperverletzung ist ja der Schlag ins Gesicht gewesen. Das ist die Körperverletzung. Das reicht ja schon aus. Das ist eine vorsätzliche Körperverletzung, jemand anderen ins Gesicht zu schlagen. Das ist ja offenkundig. Und das führt normalerweise halt dazu, dass der halt ein Brennen an der Wange verspürt oder ein Hämatom hat oder eine aufgeplatzte Lippe oder sonst irgendwas oder eine Verletzung an der Nase. Und in ganz seltenen Fällen führt das halt zu weiteren Folgen, die wiederum ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Und diese weiteren Folgen sind halt in diesem Fall die Todesfolge, Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist wie in anderen Fällen auch ein sogenanntes erfolgsqualifiziertes Delikt. Also eine vorsätzliche Tat mit einer Folge, die mindestens fahrlässig verursacht wird. Und so war es ja hier. Wenn der sie geschlagen hätte, um sie zu töten, wäre das Ganze ja als Totschlag abzuurteilen gewesen. Er wollte sie aber natürlich nicht töten, er wollte sie verletzen. Und dabei ist halt etwas geschehen, eine Folge eingetreten, die er hätte voraussehen können und vermeiden können, wenn er sich vernünftig orientiert und angestrengt nachgedacht hätte. Weil sowas kann passieren. Wenn man jemandem wuchtig ins Gesicht schlägt, kann es sein, dass er umfällt. Das drängt sich jedem auf, kommt auf die körperlichen Konstitutionen an, auf die Situation selbst. Wenn man einen schwer berauschten Menschen ins Gesicht schlägt, liegt es auf der Hand, dass er stürzen kann und so weiter. Aber man weiß natürlich nicht vorher, wie jemand zu Boden stürzt. Wenn sie tausendmal jemanden ins Gesicht schlagen, ist wahrscheinlich kein einziger Toter darunter. Ja?
Ob dahinter dann die Hecke ist oder die Bordsteinkante,
ganz genau so ist es.
Ein großer Unterschied.
Das ist ein Unterschied, aber für die Fahrlässigkeit reicht es ja aus. Ja?
Dieser Schlag ist im Prozess heftig diskutiert worden. Die Verteidigung hat geltend gemacht, da ist ja gar nichts zu sehen gewesen. Irgendwo sei festgestellt gewesen, dass es eine Rötung gegeben hätte oder dass man diesen angeblich doch so heftigen Schlag irgendwie an Tutsche gesehen hatte, ist aber nicht wirklich überzeugend gewesen als Argument, oder? Zumal es ja auch Videoaufnahmen gab.
Nein, es ist gar nicht überzeugend, nach meiner Ansicht. Also es kommt ja darauf nicht an. Die ist ja nicht an einem Schlag gestorben, sondern im Aufprall auf den Boden. Und dass ein Schlag stattgefunden hat, ist ja auch vom Angeklagten nicht bestritten worden. Er hat gesagt, ich habe ja eine Ohrfeige gegeben. Das würde ja auch schon reichen, wenn sie daraufhin umfällt. Also wenn man jemanden ins Gesicht schlägt, kann man damit rechnen. Rechnet man wahrscheinlich bewusst nicht, aber kann man damit rechnen. Und unter normalen Umständen, wenn man nicht wirklich sehr doof ist, muss man auch damit rechnen, dass da irgendwas eintritt. Dass der halt stolpert oder zurückspringt oder zu Boden stürzt. Dass da möglicherweise irgendein gefährlicher Gegenstand rumliegt, in den er reinfällt oder sonst irgendwas. Das ist eine Frage der Zurechenbarkeit des Erfolgs durch Fahrlässigkeit, also durch außer Acht lassen der erforderlichen Sorgfalt. Und insoweit muss man dann sagen, wenn man es jetzt, sagen wir mal, etwas polemisch umdreht, es wird dem Täter vorgeworfen, dass er beim Schlagen die Sorgfalt nicht beachtet hat. Ne? Dass er nicht dafür gesorgt hat, dass er zwar schlägt, aber dass nicht was Schlimmes daraus passieren kann. Das ist der Vorwurf der Todesfolge im § 226 StGB.
Was den Richter damals besonders empört hat, das scheint mir inzwischen eigentlich der Regelfall zu sein. Eine Tat geschieht, die Ermittlungen haben kaum begonnen, da wissen alle schon, wie es eigentlich gewesen ist. In den Medien wird das Urteil quasi vorweggenommen, es werden Thesen zum Ablauf aufgestellt und manchmal reagiert sogar die Politik. Wir haben hier den hessischen Ministerpräsidenten gehört, es wird darüber nachgedacht, hier posthum Orden zu vergeben. Nicht, dass ich Tutsche posthum nicht gönnen würde, aber offen gesagt, der Ablauf ist halt dann doch ein bisschen anders gewesen. Ja. Wie groß ist dieses Problem und was ist die Gefahr, vor der wir da stehen?
Ja, die ist offensichtlich groß und die ist seit 2015 gewiss auch nicht geringer geworden. Es war ja nicht so, dass der Bundespräsident von sich aus gesagt hat, jetzt muss ich mal prüfen, ob ich da nicht einen Bundesverdienstkreuz posthum verleihe, sondern es war so, dass ein Antrag gestellt wurde. Eine Petition mit vielen, vielen Unterschriften vorgelegt wurde, die einen solchen Antrag oder eine solche Anregung an den Bundespräsidenten herangetragen hat. Er hat das, was soll er auch anders damit machen, geprüft und hat dann gesagt, es besteht kein Anlass, die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Vollkommen richtige Entscheidung nach meiner Ansicht. Aber das ist natürlich nur ein Randgeschehen, wie vieles andere auch. Das Ganze kann man ja eigentlich nur verstehen vor dem Hintergrund dieser hochgradig, wie soll ich sagen, politisierten Emotionalität, die da gelaufen ist. Ja, und zwar in ganz unterschiedlicher Richtung. Auf der einen Seite eine, nach meiner Ansicht, weit übertriebene, um nicht zu sagen hysterisierte Glorifizierung des Tatopfers. Das zu sagen, bedeutet nicht, dass ich dem Tatopfer irgendwie was Böses will oder was Unangenehmes nachsagen will. Es ist halt nur einfach nicht veranlasst nach dem Sachverhalt. Das Tatopfer hatte ja eine besondere Rolle. Das war eine türkische junge Frau, die, sagen wir mal, nicht dem Bild der klassischen Arbeitsimmigrantin, türkischen Frau entsprach.
Ja? Eine selbstbewusste, lebenslustige junge Frau ist mein Eindruck, wenn ich das Urteil lese.
So ist es. Das heißt, das Tatopfer Tutsche war von vornherein schon mal in einer medial und öffentlichen Bewusstsein sehr positiven Rolle. Ja? Eine emanzipierte, junge türkische Frau, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und die sich auch von irgendwelchen Offenbecher Jungspunden da nicht dumm anmachen lässt.
Aber droht uns da jetzt nicht auch die Klischeefalle? Ist nicht gerade der Raum Frankfurt-Offenbach eigentlich ein Beispiel dafür, dass es genauso eben schon ganz lange nicht mehr ist oder jedenfalls im Nachtleben morgens um vier nicht ist, weil die Frauen, die Männer, die da ja, anders aufgewachsen sind, eben unterwegs sind und miteinander feiern?
Also mir droht da keine Klischeefalle. Ich will ja gerade sagen, dass das Klischee eben nicht erfüllt wurde. Aber in der öffentlichen Darstellung, in der öffentlichen Meinung sozusagen, ist das ja was positiv Besetztes. Also das war eine integrierte junge Frau mit Migrationshintergrund. Auf der anderen Seite steht diese Gruppe der Tu-nicht-Gute, ja, der osteuropäischen mehr oder minder arbeitslosen Jugendlichen, die da die Nächte durchmachen, junge Frauen beschimpfen und anmachen und sich irgendwie wichtig machen und gewalttätig sind und bei jeder fünften Gelegenheit, wo sich die Chance bietet, dann auch in irgendwelche Streitereien oder Schlägereien und so verwickelt sind. Das ist ja, sagen wir mal, eine Vorstellung, die auch heute für weit verbreitete Angst sorgt. Ja?
Und um aus dem Urteil noch was rauszunehmen, wenn dann ein weiterer Kumpel oder Bekannter aus der Clique mit einem weiteren heißen Auto vorfährt, rennen sie alle raus, gucken und sagen, boah, krass.
Ja, natürlich. Aber so ist es halt, soziale Realität. Ja. Ich will nur sagen, auf diesem Hintergrund von der teilweise völlig außer Rand und Band geratenen Diskussion über den Stand der Integration von Migranten oder Migrantenkindern oder Migrantenenkeln und ob die Integration jetzt eine Assimilation sein soll oder auch nicht und ob die gelingt und ob die alle wieder raus müssen. Ja, das ist ja eine Diskussion, die uns nicht erst in den letzten 3 Jahren jetzt verfolgt, sondern schon viele Jahre lang. Und auf dem Hintergrund gibt es natürlich bestimmte vorgefertigte Bilder, ja, Bilder im wahrsten Sinne des Wortes, Sprachbilder und visuelle Bilder, die halt solche Konstellationen uns vor Augen führen. Und darauf ist man dann abgefahren. Und wenn diese Richtung einmal eingeschlagen ist, dann ist es häufig eigentlich nur noch Zufall, wie sie sich weiterentwickelt, würde ich sagen. Also Zufall in Anführungszeichen. Ja. Das Opfer wurde ja bis in seine biografischen Einzelheiten heroisiert. Ja, es wurde, glaube ich, darüber berichtet, dass sie mal als Kind einem Hasen das Leben gerettet hat. Ja, also schon früh hat sie sich als Heldin gezeigt und so weiter. Also solche völlig fernliegenden Erwägungen, die dem Leser und dem Zuschauer immer wieder sagen wollten, was das für ein extrem guter Mensch war. Und auf der anderen Seite wurden halt diese Jugendlichen und insbesondere der Angeklagte, muss man sagen, schon in einer Weise dämonisiert, die auch völlig irrational war. Als der Komaschläger wurde er bezeichnet als eine tickende Zeitbombe, die durch die Stadt läuft und junge Frauen erschlägt, wenn sie ihm zu widersprechen wagen und so weiter. Ja. Also diese Dämonisierung des Täters als Mörder, jetzt mal in Anführungszeichen, ja, als Komaschläger und Mörder, ist ja in hohem Maße betrieben worden von vielen Medien und der Öffentlichkeit. Das Opfer ist sehr stark heroisiert worden. Man muss sagen, auch die Angehörigen des Opfers haben ja sehr offensiv öffentlich getrauert. Das ist ihr gutes Recht, aber es ist halt auch so, wie es ist. Ja. Also wenn man sich dem zur Verfügung stellt, kommt auch das dabei raus. Ich habe auch solche Verfahren gehabt als Schwurgerichtsvorsitzender. Es ist ja ganz unterschiedlich, wie Angehörige eines Opfers, für die das natürlich schrecklich ist, reagieren. Ja. Und das Angebot, dass die eigene Tochter, die da auf so furchtbare, ich will jetzt mal das Wort tragisch benutzen, tragische Weise ums Leben gekommen ist, das Angebot, dass diese Tochter eine Heldin gewesen sei, dass die das nicht verdient hat, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dass es eine unverzeihliche Tat war und so weiter. Dieses Angebot nimmt man natürlich gerne an als Angehöriger. Natürlich, ja. Warum sollten die sich hinstellen und sagen, jetzt hört mal auf und so weiter, jetzt lassen wir das mal mit dem Hasen, ne? Und es verbietet sich eigentlich zu sagen, dumm gelaufen. Ja, weil es so ein dummer Spruch ist, der die Sache so ein bisschen, wie soll ich sagen, läppisch darstellt. Aber es ist ja nicht läppisch. Es ist ein furchtbares Ereignis. Aber es ist halt aus der Sicht sozusagen des Tatbestands, Körperverletzung mit Todesfolge, ist es dumm gelaufen.
Warum passiert das? Welche Erwartungen, welche Sehnsucht, welche Gedanken verbinden die Menschen damit, die sich da so reingesteigert haben, sage ich mal. Es ist sogar ein Verein gegründet worden im Gedächtnis an sie. Und auch ich sag's nochmal, es geht ja überhaupt nicht darum, sie jetzt irgendwie posthum hier nicht würdigen zu wollen oder schlecht machen zu wollen. Um Gottes Willen, nein. Nur es ist eben ein anderes Bild von diesem Geschehensablauf in die Welt gekommen.
Ja, das sind die üblichen Sehnsüchte, die jeden Tag auch bedient werden. Die Lebenssachverhalte werden sehr stark medial vereinfacht. Die Millionen von Menschen, die sich mit dem Fall mehr oder minder beschäftigt haben, in Anführungszeichen, also die darüber geredet, gedacht und sich empört haben und auf den sogenannten sozialen Medien sich geäußert haben, die waren ja alle nicht dabei. Die haben ja keine Ahnung davon. Die haben ja weder den einen gekannt noch den anderen. So, und die kriegen dann halt von irgendwelchen Sensationsmedien und Social Media Plattformen kriegen die halt ein Bild vorgestellt, vorgesetzt, das halt den Sachverhalt extrem vereinfacht, um nicht zu sagen primitivisiert und auf wenige Triggerbegriffe und Triggerbilder reduziert, ja. Und das ist ja schon mal immer gut. Also das ist ja der Erfolg dieser Medienkultur, aber auch der sogenannten klassischen Presse oder jedenfalls einiger Teile davon. Darauf beruht ja der Erfolg, die Sachen möglichst holzschnittartig darzustellen. Und die Menschen haben ja natürlich auch ein großes Bedürfnis nach Helden und nach guten Menschen. Ja. Und das ist ja ganz einfach zu sagen, da kannst du mal sehen, da kann man auch alles andere drunter verstecken. Ja. Die ganze Furcht, die man vor solchen jungen Männern hat, alles, das kann man drunter verstecken und kann sagen, ich bin ja gar nicht ausländerfeindlich, ich habe ja gar nichts gegen serbische junge Männer, die arbeitslos sind und dreimal vorbestraft, obwohl man was gegen die haben kann. sagen wir mal, individuell, sondern ich bin halt einfach nur für das Gute. Und wer sollte da nicht dafür sein? Ne? Man hat eine strahlende Heldin, die sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, die einfach nur gut war, von Anfang an, ihr ganzes Leben war davon geprägt. Und diese Heldin wird halt dargestellt und wird in Anführungszeichen glorifiziert. Das Ganze wird auch auf eine gewisse Weise natürlich in Anführungszeichen hysterisiert, wie bei so einem Popstar. Das ist ja nichts anderes. Man kennt ja auch die Popstars nicht. Niemand weiß, ob Taylor Swift ein guter Mensch ist. Ne?
Über die 13 und 14 Jahre alten Mädchen würde ich noch eine winzige Sekunde sprechen wollen. Es sei denn, Sie sagen mir, dass ich aus einer spießigen Baden-Badener Sicht völlig schräg unterwegs bin, wenn ich mich wundere, dass die nachts um 4 bei McDonald's auf das Ende der Partynacht warten. Ist das jetzt spezifisch Offenbach-Kaiserlei? Sollte uns das Sorgen machen? Sollten wir uns darüber wundern, dass darüber eigentlich in der Berichterstattung überhaupt nicht geredet wird, dass die zugegeben mit einer cleveren Lügengeschichte den jeweiligen Eltern gegenüber, ich übernachte bei der anderen, das ist ja so alt wie gar nichts, aber dass es dann nachts um 4 in der McDonald-Filiale endet mit 13, ich bin doch ja, etwas irritiert.
Ich nehme den Vorschlag mit der spießigen Sicht an. Es ist spießig, aber das macht ja nichts. Man darf ja auch mal spießig
sein. In Starnberg ist das auch Alltag. Sie kennen das auch.
Und nein, es ist vor allen Dingen kein Spezifikum von Offenbachs Kaiserlerkreisel oder Offenbachs McDonald's oder irgendwelcher sozial schwerst gefährdeter Schichten oder Jugendliche, sondern es ist ein, sagen wir mal, im Grundsatz weit verbreitetes Vorkommnis. Nicht, dass man auf einem Damenklo im McDonald's sitzt.
Und 13 ist, jetzt mal ehrlich?
Ja, wieso? Schauen Sie sich an, wie die 13-Jährigen heute drauf sind, in was für kulturellen Gegebenheiten die leben, wie die versuchen, sich irgendwie diese Welt anzueignen über Instagram und TikTok und was die so untereinander reden, wenn Mama und der Papa nicht dabei sind. Das ist normal und das war ehrlich gesagt auch zu meiner Zeit, als ich 14 war, schon relativ normal. Und dass man seinen Eltern nicht ständig sagt, was man jetzt wirklich tut, wenn man sagt, ich gehe jetzt mal zur Freundin und mache Hausaufgaben, das liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Ich fand, die haben sich relativ clever verhalten. Ja, die gehen da hin und sagen, ich will heute Nacht bei meiner besten Freundin übernachten. Das darf ja jeder, ist ja auch dann jeder besorgte Vater gerne mit einverstanden und sagt, ja, dann vergiss deinen Teddybär nicht. Und dann ziehen die halt ab und gehen auf eine Fete. Und
solange du nur die Zahnbürste mitnimmst.
Ja, genau. Und dann ist halt die Fete zu Ende und jetzt muss man ja irgendwas machen. Man kann weder zu der einen noch zu der anderen. Die gehen jetzt nicht ins Frankfurter Bahnhofsviertel und treiben sich da rum, sondern die gehen halt auf eine gemütliche Toilette, setzen sich da unten auf den gefliesten Boden und quatschen die ganze Nacht und gucken Handy oder sonst was. Ja. Da unten passiert ihnen ja nicht viel. In der Damentoilette ist es relativ unwahrscheinlich, dass da ein Unhold über sie herfällt. Deshalb finde ich das eigentlich nicht sehr bemerkenswert.
Ich bekenne meine Spießigkeit und offenbare, dass ich neidisch auf meinen jüngeren Bruder war, der mit so einer Notlüge es geschafft hat, sich damals übrigens in Darmstadt im Palikino der Pate 1, 2, 3 am Stück die ganze Nacht durch anzugucken, mir nichts gesagt hatte. Ich war hinterher traurig.
Schon zu meiner Zeit kletterten sehr viele junge Menschen im Alter zwischen 14 und 17 aus dem Schlafzimmerfenster wieder raus.
Ich dachte nachts über den Zaun des Schwimmbads. Das habe ich auch getan, ja.
Um dann eine Diskothek zu besuchen, ja. Und da dann rumzustehen und Mädchen anzugucken.
Wir haben Poolparty gemacht mit einem. Egal, nein, alles verjährt und vergessen. Rechtlich würde ich ganz schnell nochmal auf die vom Gericht festgestellte massive Vorverurteilung von Zanel M. eingehen. Das hat ihm Strafmilderung gebracht. Das kann man ganz sicher vertreten, aber man kann es, glaube ich, auch anders sehen, oder? Er ist ja nun tatsächlich kein Kind der Unschuld gewesen. Er hat massive Vorstrafen gehabt. Er hat in dem ganzen Verlauf ein extrem aggressives Verhalten gezeigt. Ich kann jetzt nicht ganz arg finden, dass man ihm so furchtbar Unrecht getan hat.
Doch, man hat ihm schon furchtbar Unrecht getan, indem man ihn halt praktisch als Totschläger, als vollkommen gewissenlosen Koma-Schläger dargestellt hat, der eine höchste Gefahr für die deutsche Bevölkerung, soweit er darstellt, ist er dann auch abgeschoben worden. Und das war jedenfalls eine soziale Ächtung, von der er sich ja, wenn er hier noch leben würde, in seinem ganzen Leben nicht mehr wieder erholt. Ja. Natürlich ist er wegen Gewaltdelikten vorbestraft gewesen. Ja. Wenn man sich die ganzen Akten jetzt mal anschauen würde, die dieser Jugendliche so produziert hat, dann wird man feststellen, dass eine Vielzahl davon, sagen wir mal, ebenfalls auf ambivalenten Situationen beruhten, in irgendwelchen blöden Schlägereien endeten, aggressive Übertritte. Ja. Aber das sind ja Verhaltensweisen von jungen Männern insbesondere, die sehr geläufig sind, muss man sagen, die sozial häufig vorkommen und die natürlich auch gerade bei solchen Vorkommen, die Probleme haben, sozusagen mitzuhalten, die ausgegrenzt sind oder sich selbst ausgrenzen, weil sie nicht Fuß fassen in einem sozialen Leben, das ihnen eine Chance oder eine Aussicht auf Erfolg bietet. Ja, die einzige Aussicht auf Erfolg, die man hat, ist irgendwie sich ein Auto zu mieten, was brutaler aussieht als die anderen gemieteten Autos. Sonst hat man ja nichts, ja, außer seine Kumpels und seine dummen Sprüche und seine Aggressivität, wenn es sein muss. Ja. Die wird dann halt verbastelt in irgendwelche Rap-Geschichten und Gangster-Stories und sonst was. Und es ist eine soziale Realität, ja. Deshalb ist er auch bestraft worden. Er ist mehrfach vorbestraft wegen seiner Gewaltdelikte und hier hat er wieder eins begangen, ein schweres sogar, obwohl die schwere Folge ja nur fahrlässig und nicht vorsätzlich eingetreten ist. Und dafür hat er ja auch seine Strafe gekriegt. Also es besteht kein Grund zu sagen, Sanel M., das war der Killer von Offenbach. Mhm.
Schlussfrage, ich habe das Urteil vorhin schon aus meiner Perspektive gelobt, wegen dieser wirklich sehr ausführlichen und präzisen Darstellung, wegen der Bemühung, da in ein wirklich turbulentes Geschehen Ordnung reinzukriegen. Sind Sie da bei mir, dass das ein wirklich schönes Urteil ist?
Sofern man sich mit der Ästhetik...
Gelungen. Wollen wir gelungen sagen?
Nein, schön ist ja auch...
Kaloskai Agathos würde der Altgrieche sagen.
Ist ein interessanter Begriff. Man verwendet ja schön auch in verschiedener Hinsicht. Ja, es ist okay. Es ist gut.
Das Urteil ist okay. Das ist das größte Prädikat, das man von Thomas Fischer kriegen kann. Das war der Fall Tutsche. Ich sage Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und auch Danke an Georg Brandl und Alex Kothe auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem Danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihre Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Übrigens, nach dieser Folge haben wir noch einen spannenden Podcast-Tipp. Ich empfehle unbedingt ganz bis zum Ende dranbleiben. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Fall, bei dem ein dringend Tatverdächtiger aus der U-Haft entlassen werden musste. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige.
Hallo!
Ja, okay, die Insel ist Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Da gab es den Schlagerkönig, der sein eigenes Reich verabscheut hat.
Putzfraueninsel, ätzend.
Da war der König, der dem Tod so oft ins Auge gesehen hat, dass er sich für unsterblich gehalten hat.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne?
Und da waren die zwei Könige der Nacht, die sich gegenseitig immer überbieten wollten und dadurch steinreich geworden sind.
Die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Diese Geschichten klingen vielleicht wie ein Märchen, aber sie sind alle wirklich passiert. Ich bin Jakob Baumer und das hier ist Based on a True Story, die Könige von Malle. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist kein Urlaub, das ist ein Wahnsinn.